So, dann bin ich doch mal gespannt, wann der Peter auftaucht. Ah, und da ist der Peter. Peter, wo bist du?
Hab's
Hat dich die
gerade nicht gehört.
Digitalisierung erwischt?
Warte ganz kurz, ich bin Lautsprecher, nicht auf Kopfhörer. Sag mal jetzt was.
Ja, Peter, hörst du mich?
Ja, jetzt
Ah,
höre ich dich.
wunderbar. Wunderbar, Peter, ich habe eben schon
Hi.
vermutet, dich hat die Digitalisierung erwischt.
Ja, ganz schwer.
Wir zeichnen einen Podcast auf und du sitzt irgendwo an einem Baum.
Ich sitze irgendwo an einem Baum, ja. Also Leute, die Hintergrundkulisse gut erraten können. Es ist die Wilhelma im hinteren Teil. Bis dahin haben wir es jetzt schon geschafft. Sohn ist mit Pommes abgefrühstückt, also gute Grundlage.
Peter, wir freuen uns heute wieder auf einen spannenden Gast zu einem spannenden Thema. Und zwar zur Digitalisierung von Gegenmacht. Aber wie immer fangen wir mit einem kleinen Intro an. Peter, du hast was vorbereitet, glaube ich.
Ich habe was vorbereitet. Ich hab dir wieder eine Frage mitgebracht. Du musst ja sozusagen immer dann damit leben. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich es richtig recherchiert habe, aber dafür haben wir ja aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer, die das im Zweifelsfall korrigieren können. Ich habe mal nachgeschaut, passend zum Thema, was eigentlich zumindest mal in Baden-Württemberg sicher, aber bundesweit bin ich mir nicht sicher, der erste Tarifvertrag ist, der sich ganz spezifisch mit der Digitalisierung beschäftigt. Dazu vielleicht als kurzes Interludium. Mir ist ganz klar, ich habe Welf Schröter jetzt schon im Ohr, wenn ich das sage. Das ist ein Kollege, der zu dem Thema seit den 90ern arbeitet. Der sagt dann immer, naja, Schlagwörter kommen und gehen, aber Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen zum Thema Telearbeit, wie das damals hieß, dass das heute Homeoffice ist, die sind von 1993. Also von daher, ja, das muss man, glaube ich, immer dazu wissen. Vieles, was heute unter Digitalisierung fällt, unter dieses Schlagwort, ist schon lange in der Arbeitswelt und auch bei den Gewerkschaften angekommen. Dennoch sozusagen habe ich mal nachgeguckt, was ist denn der Tarifvertrag, wo Digitalisierung ganz explizit im Titel des Tarifvertrags vorkommt, also ein Tarifvertrag zum Thema Digitalisierung. Was denkst du, von wann der ist?
Das ist ja, das ist wieder so diese schöne Fangfrage. Man liegt wahrscheinlich völlig falsch, weil es entweder viel früher oder viel später ist, als man denkt. Da hast du mich ja schon ein paar Mal herausgefordert mit solchen Fragen. Ich würde mal sagen, der ist von 2002.
Du bist nicht total verkehrt, nur ein bisschen zu früh. Den ich gefunden habe aus Baden-Württemberg, ist von der Verdi, von den Kolleginnen bei H&M. Die haben einen Tarifvertrag zur Digitalisierung und der ist jetzt 4 Jahre alt. Also genau. Es ist aber, wie gesagt, es ist hier wirklich, es ist mehr, nehmt's hin als ich. Höre die empörten Zuschauer schon. Nehmt es hin als lustiges Gimmick, wo es im Namen drin steht. Mir ist klar, ich habe es ja gerade schon angedeutet, das ist seit Jahrzehnten gewerkschaftliche Praxis, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und nur weil man dann was nicht Digitalisierung nennt, sondern Telearbeit, ist es deswegen erstmal keine andere Sache. Aber das habe ich auf jeden Fall mal mitgebracht. Also schon länger ist es gewerkschaftliche Praxis, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und heute haben wir dann ja zwei Gäste, die sich mit dem Thema mehr auseinandergesetzt haben.
Und auf die freuen wir uns schon sehr. Und jetzt gehen wir ins Intro und dann freuen wir uns auf unsere Gäste.
Arbeitswelt Podcast. Arbeit anders machen.
Und damit nochmal herzlich willkommen zur aktuellen Folge vom Arbeitswelt Podcast der DGB Region Stuttgart. Wir haben heute zwei Gäste sogar bei uns dabei. Peter sitzt am Baum, aber bei uns sind noch zwei Leute. Stellt euch doch bitte mal vor.
Ja, hallo, danke für die Einladung. Mein Name ist Martin Oppelt. Ich bin Politikwissenschaftler, Bereich politische Theorie und Ideengeschichte an der Universität Augsburg, tätig in Forschung und Lehre und interessiere mich besonders für Demokratietheorien und die Geschichte und Gegenwart der modernen Demokratie und hier nochmal ganz besonders für radikale Demokratietheorien im Anschluss eben an den ja, postmarxistischen, poststrukturalistischen französischen Diskurs dazu. Werde ich sicher später noch ein, zwei Sätze mehr sagen. Genau.
Herzlichen Dank, dass ich eingeladen worden bin, obwohl ich noch weiter weg vom schönen Baden-Württemberg bin als der Martin mit Augsburg. Ich bin hier in München. Ich bin hier Gewerkschaftssekretär in der Geschäftsstelle der Industriegewerkschaft Metall. In meinem Arbeitsvertrag steht drin, dass ich Beschäftigte in der IT, Hochtechnologie und New Economy organisieren soll und da eigenständige Vertrauensleutestrukturen und Betriebsratsstrukturen da aufbauen soll, weil das sehr, sehr inhaltliche Menschen sind und sehr, sehr spannende Menschen sind. Hat sich daraus ergeben, dass ich auch Seminare und Bildungsarbeit mache und auf diese Weise ist dann der politische Sekretär unterstützt worden vom politischen Wissenschaftler, dass man da so ein bisschen Textarbeit und Redearbeit mit den Kolleginnen und Kollegen machen darf.
Ja, ein bisschen Textarbeit ist ja schon eine Untertreibung. Wir haben euch ja deswegen eingeladen, weil ihr gemeinsam ein Buch rausgegeben habt, was sich rund um das Thema dreht, Digitalisierung und Gegenmacht. Wie sieht's aus mit der gewerkschaftlichen Organisation in der New Economy? Was passiert da alles? Warum habt ihr euch dazu entschieden, das rauszubringen? Was hat euch umgetrieben?
Vielleicht ganz kurz vorab. Korrekt heißt das Buch Digitalisierung von Gegenmacht. Wer da vielleicht direkt reinlesen möchte und das googelt, findet das dann sehr viel schneller, als wenn man Digitalisierung und Gegenmacht googelt, weil da kommt man, glaube ich, erst auf irgendeinen anderen Artikel.
Und gleichzeitig ist es auch nicht falsch, weil die Einleitung, die wir geschrieben haben, Digitalisierung und Gegenmacht heißt und wir tatsächlich genau über dieses und oder von und von viel diskutiert haben und es dann aber uns entschieden haben, aus Gründen dafür, das zusammenzunehmen, weil es eben zwei Stoßrichtungen vereinigt, auf die wir dann sicher auch noch kommen. Ich fange mal an, Falco, oder? Vom Hintergrund her. Denn meiner ist tatsächlich gewerkschaftsferner als Falkos. Ich hatte gar nicht in erster Linie Interesse an Gewerkschaften, sondern eben von der radikalen Demokratietheorie herkommend an der Frage, erstmal ganz allgemein gesprochen, erfolgreicher gesellschaftlicher Transformation im Rahmen von sozialen und politischen Kämpfen. Ich muss dazu kurz ausholen, um das verständlich zu machen. Die radikale Demokratietheorie, für die ich mich interessiere, hat ihren Ursprung so in den späten 1970ern, 1980ern im französischen, europäischen, allgemeinen sozialistischen Diskurs und resultierte aus dem, wenn man es mal knapp zusammenfasst, Niedergang sozialistischer Politik und auch der Sowjetunion des Eurokommunismus ist beim gleichzeitigen Aufstieg der heute als solcher ja fast schon unhinterfragt geltenden neoliberalen Hegemonie und der Tatsache, dass damals eben sich vor allem Chantal Mouffe und Ernesto Laclau, zwei sehr berühmte Autorinnen in diesem Diskurs, mit der Frage befasst haben, was denn nun das neue revolutionäre Subjekt sein könne. Ja, also der klassische einseitige Blick des orthodoxen Marxismus auf die eine Konfliktlinie Kapital und Arbeit sei gerade angesichts der damals noch neuen sozialen Bewegungen nicht mehr analytisch hinreichend, um zu verstehen, was dort vor sich geht und aber auch um Orientierung für radikale linke Politik zu bieten. Einmal. In diesen ganzen Einführungen zu diesem Diskurs oder zu dieser Theorieströmung wird immer gesagt, dass ein entscheidender Moment der war, als Margaret Thatcher die Gewerkschaften zerschlagen hat. Das heißt sozusagen die realpolitische harte Begleiterscheinung dieser neuen politischen Konstellation gewesen. Infolgedessen wendete man sich dann entsprechend sozusagen weg von klassischer Fokussierung auf Arbeitskämpfe hin zu den neuen sozialen Bewegungen und versuchte herauszufinden, ob und inwiefern hier Potenzial zu finden sei für, nennen wir es mal emanzipatorische Politik, im Sinne von, aber auch einer konfliktaffinen, kampforientierten Politik. Und ab da, so war mein Eindruck, werden die Gewerkschaften gar nicht mehr thematisiert. Die sind irgendwie einmal geschlagen worden in den frühen 80er Jahren und spielen dann in diesem ganzen Radikaldemokratiediskurs keine Rolle mehr. Was insofern interessant ist, als gegenwärtig eben viel Kritik und auch berechtigte Kritik an diesen Theorieströmungen, an dieser Theorieströmung laut wird, die da sagt, er habe A, eine ökonomische Leerstelle. Er interessiere sich also, die Radikaldemokratie interessiert sich zu wenig für Arbeitskämpfe oder überhaupt die Wirtschaft, die Frage der Wirtschaft. Und B, es würde eine institutionelle Leerstelle bestehen. Also das seien sehr abstrakte Theorien, die immer nur auf die Revolution, auf das große Ganze abheben, die sozusagen gesellschaftlichen Wandel sehr, sehr fundamental denken und auch nur hier sich für interessieren, aber keine Vorschläge machen, wer denn nun sozusagen die Träger eines solchen Wandels sein können oder welche Institutionen man irgendwie ableiten könne. Das zusammengenommen brachte mich dann mit Falco zusammen und war für mich sozusagen der Hintergrund zu fragen, ob die Gewerkschaften denn eine radikaldemokratische in dem Sinne Rolle spielen können oder es vielleicht sogar gegenwärtig schon tun. Und dann vor allem eben unter dem entscheidenden Aspekt der Digitalisierung, weil diese Theorieströmung sehr, sehr auf die Präsenz des versammelten Volkes setzt. Also eine sehr, sehr präsentische ist und das wurde spätestens mit Corona zum Problem, als man sich nicht mehr versammeln konnte und durfte und wird natürlich nach wie vor problematisch, wo denn auch die Arbeitswelt an sich digitalisieren, was auch immer man dann darunter versteht, ist. Und sozusagen diese Grundpfeiler dessen, was ich als radikale Demokratietheorie, was mich da interessiert und was ich beforsche, hier irgendwie in diesem Buch zusammengelaufen sind, ein bisschen für mich, in diesem Projekt mit Falco. Genau.
Also so im Anschluss daran bin ich zu IG Metall unter anderem als Quereinsteiger gekommen. Also ich bin nicht mit 14 in die Elektronikerlehre gegangen. Ich habe gearbeitet, berufsbegleitend studiert, habe Politik gemacht, habe sonst was gemacht Und irgendwann war dann mein Thema zwischen Bildungscamp hier und Unibesetzung da, dass ich dann gesehen habe, dass der Einsatz einer Person einen Tag lang im gewerkschaftlichen Kosmos eine weitaus andere und höhere Schlagzahl hat, als wenn ich auch mit viel, viel intelligenteren, viel, viel aktiveren Menschen als ich selber in einer NGO, in einem Uni-Bündnis halt bis in die späte Nacht hinein kliniere, agitiere und arbeite. Und dann fand ich es dann spannend, in der IG Metall und dann gerade so in Corona, dass der Modus der direkten nachkriegskritischen Theorie wieder aufgerufen wurde. Jetzt ist die Pandemie. Jetzt ist die Digitalisierung an und für sich und wir können aufzählen und erzählen, was alles nicht mehr geht. Bis hin zu Martins revolutionärer Versammlung und der spontanen demokratischen Akt. Was mich jetzt ein bisschen ankast, weil die Verwaltung der Kritik ist nicht etwas, wofür ich jetzt mein Leben komplett hergeben möchte. Ich bin kein Archivar der Liste, was alles schlecht ist am Kapitalismus. Ich fand es dann spannend, mir zu überlegen, dieser uralte Begriff aus der Zweiten Internationale, also aus der Frühzeit des organisierten wissenschaftlichen Sozialismus, die Gegenmacht mal zu nehmen und dann die Menschen zu fragen, ja, was haben wir denn? Was können wir denn? Wo sind wir handlungsfähig? Wo sind wir konfliktfähig? Und zu dieser Frage nach der Konflikt- und Handlungsfähigkeit der Gewerkschaften, wirklich mitten in Corona, mitten unter Kontaktbeschränkungen, alles nur digital, war das dann spannend, für einen Tag ein Seminar von schlauen Leuten zusammenzurufen, von Leuten aus den Betrieben, von Athos und Rode und Schwarz einerseits, bis hin zur Überfliegerin der Chefjuristin und Chefin des Hugo-Sinzheimer-Instituts für Arbeitsrecht, haben wir dann einen sehr, sehr intensiven Tag miteinander verbracht, wo digitale Organisierung oder digitale Selbstinformation von Beschäftigten beispielsweise die Rolle von einem Gewerkschaftssekretär ändert. Man ist nicht mehr der Schlauste im Raum. Man ist nicht mehr der Hüter von Wissen, wie die Wahlordnung funktioniert oder was ein Betriebsrat alles kann, weil die Leute können das selber googeln und die Leute können sich das sogar selber aufbereiten mit ihren Projektmanagement-Tools und viel, viel schöner und professioneller darstellen, als ich das kann. Und es kam raus, dass Betriebsratsgründungen in der digitalisierten Arbeitswelt, in einer vom digitalen begleiteten Phase des Kapitalismus viel, viel mehr in der Zeit stattfindet. Klassischerweise ist die Fantasie des Betriebsverfassungsgesetzes von 1972, es existiert eine Firma, man ruft die Leute in der Wirtschaft zusammen, bestimmten Wahlvorstand und dann wird ein Betriebsrat auf die Ewigkeit gewählt, der dann anständigerweise Mitbestimmung kümmern, Politisierung und so weiter auf dem Tablett hat. Einer der spannenderen Vorträge auf unserem Seminar war dann auch, wie man beispielsweise innerhalb des Lebenszyklus einer Firma, wo sie jetzt an die Börse gehen möchte und jetzt braucht sie gute Presse und jetzt muss alles klar sein für die Oberinvestoren, da dann plötzlich das Thema Betriebsratsgründung in dieser logischen Sekunde aufzurufen. Und zu sagen, macht ihr Ärger und verhaut eure IPO, also euer an die Börse gehen? Oder kriegen wir gemeinsam halbwegs friedlich, halbwegs zivil die Betriebsratsgründung mit Einschluss von gewerkschaftlicher Präsenz in der Firma hin? Und dafür kann der CEO dann seine Schulden in Aktienanteile umwandeln. Das waren halt so sehr, sehr spannende Punkte. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt. Und deswegen war ich sehr, sehr froh, dass Martin Oppelt als radikaler, aber gleichzeitig auch durchaus was darstellender, arrivierter Kollege aus dem universitären Spektrum gesagt hat, komm, tun wir das mal zwischen zwei Buchdeckel. Laden wir die Referenten dieses Seminars ein, plus ein paar andere Leute und schauen, wie wir einen Band nicht als Handbuch und Abhandlung, sondern als Zwischenstand und kataloskopischer kurzen Blick in aktuelle Debatten um Handlungsfähigkeit, um Konfliktfähigkeit der Gewerkschaften mal so an die Wand werfen und gucken, ob wir damit Diskussionen auslösen. Meiner Meinung nach, wenn jetzt Martin und ich hier in Stuttgart zu Gast sein dürfen, ist das schon mal ein riesiger Erfolg. Ich war seit über 10 Jahren nicht mehr in Stuttgart.
Gut,
und gar nicht.
Aber auch passend quasi.
Er lügt hier ohne Scham ins Mikrofon, der Falco. Der war nämlich schon mal beim Arbeitsweltradio zu Gast.
Das vor vielen, vielen Jahren.
Ich arbeite erst seit sieben Jahren beim DGB. Von daher muss es ein bisschen, sagen wir mal, du warst seit 5 Jahren nicht mehr in Stuttgart.
Politische Zahl.
ja, aber passend zum Thema bist du ja auch nur digital hier in Stuttgart dabei. Wir würden uns natürlich auch sicherlich mal freuen, wenn du auch mal tatsächlich physisch hierher kommen würdest. Aber das vielleicht auch an einem anderen Tag. So, ihr habt jetzt schon ein bisschen was erzählt, wie es dazu kam, dass ihr dieses Buch gemacht habt. Was sind denn so eure zentralen Learnings oder also Erkenntnisse aus eurem Sammelband?
Ja, ich würde einen Einsatz noch voranschieben zu der Idee des Titels eben mit dem Digitalisierung von gegen Macht, für alle, die es auch noch nicht gelesen haben. Wir hatten eben vor, sozusagen eine zweifache Bewegung abzubilden oder zu befragen. Nämlich, also Digitalisierung von Gegenmacht lässt sich ja zweifach verstehen. Also einmal im Sinne von Gegenmacht wird digitalisiert und damit zerstört. Also das Problem Digitalisierung für den Aufbau oder das Aufrechterhalten effizienter Gegenmacht. Oder aber, Fragezeichen, kann man im digitalen Gegenmacht aufbauen? Kann man sozusagen digitalisierte Gegenmacht ausüben? Beide Perspektiven wollten wir einholen und haben auch versucht, die mit der Einladung der Referentinnen und Referenten zu bedienen. Und in gewisser Weise ist uns das auch gelungen, im Sammelband dann abzubilden. Und zu den zentralen Learnings. Hängt natürlich auch stark vom eigenen Interesse, Erkenntnisinteresse ab. Für mich zunächst interessant zu sehen war, dass meine Grundannahme bestätigt wurde, dass auch oder erst recht vielleicht sogar Arbeitskämpfe gegenwärtig unter der Bedingung der Digitalisierung, wenn sie denn effizient sein sollen, nicht mehr allein an der klassischen Konfliktlinie Kapital und Arbeit entlang funktionieren können, sondern irgendwie in einem breiteren Sinne anschlussfähig an soziale, neue soziale Bewegungen, alte soziale Bewegungen, ich nenne sie mal demokratische Bewegungen sein muss, nicht allein um eine bestimmte Masse aufzubauen, eine bestimmte relevante Masse, sondern um in gewisser Art und Weise so auf den Common Sense einzuwirken. Also das sozusagen das, was früher ein bisschen abscheidig als in der marxistischen Theorie Überbau abgetan wurde und damit Sekundärwidersprüche und so weiter und so fort, dass das, glaube ich, so meine ich herauszulesen, immer noch unterschätzter Faktor für Arbeitskämpfe, für den Erfolg von Arbeitskämpfen ist. Also erstmal zu sagen, okay, wir müssen über die Grenzen des Betriebs und unsere durchaus berechtigten, konkreten, aber auch immer partikularen Forderungen hinausdenken. Und vielleicht, wenn wir denn dann in den Bereich strategischer Überlegungen kommen, darüber nachdenken, ob und inwiefern wir uns als eine im umfassenden Sinne demokratische Bewegung verstehen, die hier mehr verteidigt als nur die eigenen Interessen im Betrieb der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Arbeiterinnen, sondern dass man gesamtgesellschaftlich auch etwas bekämpft, ich möchte es mal absichtlich ein bisschen abstrakt formulieren, einen gemeinsamen Gegner oder sogar Feind hat, der dann unterschiedlich benannt werden kann, aber der sozusagen diese verschiedenen Kämpfe um jetzt Ökologie, um den Klimawandel, um neue Rechte, um Identitäten, all das, was unter Identitätspolitik begriffen wird und so weiter, mit einzubeziehen und zu gucken, ob und inwiefern sich hier Allianzen bilden lassen. Das war so eine meiner großen Erkenntnisse. Und das Zweite, dass es trotzdem der Sozialwissenschaft gut zu Gesicht steht, nicht konkret zu prognostizieren, was die richtigen Strategien sind. Also es lassen sich trotzdem keine im engen Sinne erfolgsversprechenden Handlungsanleitungen im Sinne eines Katalogs wissenschaftlich erarbeiten. Das ist nicht möglich und sollte wahrscheinlich auch gar nicht so sein. Dazu ist sozusagen die gesellschaftliche und politische Realität zu komplex, zu heterogen und zu unübersichtlich, zu kontingent. Aber es gibt sozusagen gewisse Orientierungen, die vielleicht in mehr oder weniger erfolgsversprechende Richtungen weisen können. Das ist also eine meiner großen Erkenntnisse. Falco, du nicht zustimmend, aber du hast noch genau darüber hinaus natürlich.
Ich bin natürlich Beschäftigter bei der IG Metall mit einem gewissen Einkommen, einer gewissen Rolle auch in meiner Stadtgesellschaft. Und aus schlechtem Gewissen hofft man dann natürlich immer, dass die Linksradikalen doch recht hatten, dass der Gewerkschaftssekretär sich selber abschaffen kann und am Schluss wirklich aus sich selbst heraus Menschen dann in einer Kampagne einen Betriebsrat gründen oder einen Missstand abschaffen oder was auch immer. Was ich jetzt gelernt habe aus den Seminaren, aus dem Band, unter anderem auch den Schilderungen bei Gorillas, wo dann ein Betriebsrat bei einem Lieferdienst gegründet wird, mit Unterstützung der anarcho-syndikalistischen Genossinnen und Genossen, die auf den Konflikt gehen, die auf die Kampagne gehen, wo dann wirklich eine Wahlversammlung auch mit Pyro ablaufen kann, wo dann Leute, die im Office sitzen, die Disponententätigkeiten tun, keine echten Rider sind und deswegen nicht mitwählen lassen sollen. Und wir Rider machen das jetzt in Unterstützung mit einem breiten linken Berliner Spektrum, dass das geht, die Mobilisierung zur Wahlversammlung, dass das auch sozial was leistet, was ein Gewerkschaftssekretär oder eine ganze Geschäftsstelle einer Gewerkschaft nicht leisten kann. In unserer Satzung steht, wir gestalten Arbeits- und Lebensverhältnisse, aber natürlich sind wir partikulär und wir sind nur zu bestimmten Stunden am Tag erreichbar und wir sind nicht in der Lage, plötzlich 120 Leute zu mobilisieren durch eine SMS. Aber gleichzeitig diese aktivistischen Betriebsratsgründungen, diese aus einer, sagen wir mal, One-Point-Movement entwickelten Bewegung, dann einfach an der institutionellen Macht eines Arbeitgebers zerschellen. Da hat man dann einen Betriebsrat und der wird angefochten und dann hat man ein paar Kündigungen und Änderungskündigungen und noch zwei fristlose obendrauf. Und alles braucht erstmal ein halbes Jahr vom Arbeitsgericht. Und jede Informationsanfrage des Betriebsrats und jede Anmeldung, hallo, wir bräuchten einen Raum für eine Betriebsversammlung, kann einfach im Sande verlaufen, weil ein Arbeitgeber kann vor Gericht gehen und ein Arbeitgeber hat unendlich viel Zeit. Die Motivation und der soziale Zusammenhalt von Menschen, egal wie persönlich der ist oder wie eng digital man miteinander verzahnt ist oder inwieweit ich auch migrantische Community oder politische Community-Strukturen damit einbeziehe, die haben nicht 9 Monate oder 12 Monate Zeit, um abzuwarten, bis irgendeine Dame am Arbeitsgericht da eine Entscheidung getroffen hat. Und da sehe ich dann wieder die Verantwortung von den Strukturen von DGB bis IG Metall oder bei Gorillas jetzt Verdi oder NGG, dass wir da lernen, wie arbeiten wir mit Menschen zusammen, wenn sie gerade brennen, wenn sie ein Thema haben. Wie kommen wir raus aus dem Modus, Konflikte oder auch Emotionen wegzumoderieren und wieder einzufassen? Wählt erstmal eine Vertrauensleutestruktur, geht auf Seminar und dann sehen wir uns. Also wie nehmen wir die auf und wie nehmen wir die als Partner an? Und gleichzeitig, wie lernen wir da als Ressourcenspeicher daneben zu stehen? Dass wir nicht diejenigen sind, die Ansage machen müssen, diejenigen sind, die sagen, so und so macht man eine Betriebsratsgründung ordentlich, sondern wenn es dann vors Arbeitsgericht geht oder wenn dann der Arbeitgeber einfach durch Zeit spielt und seine E-Mails nicht beantwortet, ja, dass wir dann parallel als Institution handeln können mit Anwälten, mit Beratung, mit Coaching oder vielleicht auch einfach mal den Leuten was zum Grillen in den Hof mitbringen, einfach da sein können für die Leute. Das war eines der großen Learnings für mich, dass weder die alte klassische Kritik organisieren, nicht organisiert werden, so für sich stehen kann, noch die dürren Wörter des Betriebsverfassungsgesetzes aus sich heraus leben können, selbst wenn es da hochbezahlte Gewerkschaftssekretärinnen gibt, die daneben stehen. Und aus diesem Learning heraus sehe ich dann auch den Anspruch, zumindest jetzt für meinen Laden, für die IG Metall, dass man sich bewusst für eine Christiane Benner entschieden hat, die jetzt als Vorsitzende nach einigen Auseinandersetzungen und Kämpfen, dass man bewusst gesagt hat, im Rahmen der Transformation der IG Metall unter dem Titel IG Metall vom Betrieb ausdenken, gibt man Ressourcen in die Betriebe, in die Geschäftsstellen, raus aus der Vorstandsverwaltung, was dann ein Anzeichen davon ist, dass eine Gewerkschaft eine lernende Organisation ist, dass sie starke Sensoren, starke Fühler, starke Strukturen da braucht, wo in den Betrieben was passiert, mit MS-Teams-Einführung oder neue Kooperationsstrukturen zwischen Neuseeland und München und keine Ahnung was, und da dann die Reflexion stattfindet und dann rückgemeldet wird ins Mutterhaus, was brauchen wir jetzt, welche Bildung brauchen wir, welche Strukturen brauchen wir, welche institutionelle Macht muss wohin gerichtet werden. Dass das so richtig ist, dass wir Strukturen, Ressourcen und damit Macht im wirklich klassischen Sinne auch einer IG Metall an die Betriebe und die Geschäftsstellen geben, zeigt mir, weil dass wir institutionell bereits gut aufgestellt sind. Mitten in Corona wird das Kurzarbeitergeld erhöht, weil die IG Metall telefoniert und viele andere auch. Mitten in der Reform des Betriebsverfassungsgesetzes, noch unter GroKo-Bedingungen, steht dann im Betriebsrätemodernisierungsgesetz eine Mitbestimmung bei der Einführung von künstlicher Intelligenz. Kein einziger Gewerkschaftssekretär, keine einzige Betriebsrätin kann genau sagen, wie man dieses Mitbestimmungsrecht bitte schön ausfüllen soll oder was man damit macht und was es ist. Aber wir haben's, weil eine Johanna Wenckebach, weil ein Jürgen Hoffmann, weil viele, viele andere mit einem Hubertus Heil, mit der AFA, mit der SPD, mit den Grünen und der CDU entsprechend die Gespräche geführt haben und auf der institutionellen Ebene wir uns jetzt mehr Rollen und mehr Möglichkeiten geholt haben, als was wir gerade in der Fläche, da wo die Digitalisierung, wenn es überhaupt ein Digitalisierung mit großem D geben sollte, da passiert und auch eine Auswirkung hat auf unsere Praxis in der Mitbestimmung und in der Demokratisierung.
Jetzt, ich wollte mir eigentlich den Werbeblock sparen, aber jetzt hast du so eine Steilvorlage geliefert. Jetzt muss es sein, weil in wenigen Wochen kommt ja ein Sammelband bei Belzio Venta raus, den auch ein Kollege von der IG Metall, Duncan Opitz, und unter anderem auch ich herausgebe zum Thema Digitalisierung. Und da haben wir unter anderem einen Beitrag von Belf Schröter. Das ist ja einer von denjenigen, der hier im Südwesten gerade bei dem Thema künstliche Intelligenz dran arbeitet. Wie kann man jetzt das, was da im Arbeits-, also die Möglichkeiten, die ein Betriebs- und Personalrat jetzt erstmal rechtlich hat, wie kann man die jetzt praktisch eigentlich ausfüllen? Und da gibt es ja so Notwendigkeiten, die sich da ergeben, weil gerade wenn eine künstliche Intelligenz erstmal implementiert ist, dann hat man das Problem, die hat bereits Zugriff auf alle Daten, und das heißt, wenn überhaupt, gerade was Datenschutz und so angeht, dann müssen da vorher Prozesse stattfinden der Mitbestimmung, ansonsten ist relativ viel gelaufen, sobald die Implementierung da ist. Und das ist ja eine Besonderheit bei der künstlichen Intelligenz, weil ansonsten sah gewerkschaftliche Arbeit lange Zeit so aus, dass technische Innovationen immer erstmal von den Unternehmern eingeführt werden, und die betriebliche Mitbestimmung hat dann darauf reagiert und hat dann auf bestimmte Dinge, die man als Missstände wahrgenommen hat oder zumindest mal als Zumutungen, dann reagiert. Aber das jetzt zum Werbeblock. Mich würde noch interessieren.
Aber herzlichen Glückwunsch zum nächsten Band.
Ja, danke, wenn er dann draußen ist, dann nehme ich den gerne entgegen. Wenn ich richtig aufgepasst habe bei dem, was ihr erzählt habt, war jetzt bisher der Fokus auf zwei der Aufsätze. Das eine ist der Aufsatz, wo es darum ging, natürlich die Rider, von denen du gerade relativ viel erzählt hast, wo Martin Seliger, glaube ich, mit zwei Kollegen zusammen den geschrieben hat. Und der andere Aufsatz war eben diese, muss ich ja sagen, war mir auch völlig neu, fand ich einen sehr spannenden Gedanken, den du auch schon angesprochen hast, dass wenn das Unternehmen an die Börse geht, dass man dann eventuell einen interessanten Zeitraum hat, um im Unternehmen zu agieren. Jetzt hat euer Sammelband ja noch mehr Themen, und so ein Podcast hat immer nur eine beschränkte Zeit. Wir sind langsam schon wieder in der Tendenz zum Ende. Ich würde mich trotzdem noch freuen, wenn ihr Lust habt, vielleicht so ein bisschen einen Vogelflug zu machen. Also, dass die Zuhörerinnen, die euren Band nicht kennen, so ein bisschen Eindruck haben, was habt ihr noch an Themen? Weil es ist ja wirklich breit gefächert, was ihr da hingelegt habt.
Genau, das war der Grund. Wir haben uns ein bisschen fokussiert auf die zwei Best-Practice-Beispiele, wenn man so mag. Wir haben das aber in drei Blöcke grob gegliedert, diesen Sammelband. Und im ersten Teil, den haben wir unter den also nicht explizit, aber unter Schlagwort, also für uns in der Organisation juristische Aspekte gestellt. Wir haben einmal Johanna Wenkebachs Beitrag Technik, Macht und Mitbestimmung, der so die betriebsrechtliche, arbeitsrechtliche Dimension der Möglichkeiten und gelingenden Strategien, Technik, Macht und Mitbestimmung zu denken, abschreitet und eben dafür plädiert, dass man eben über sozusagen die den Kampf um Daten oder um Mitbestimmung im Betrieb auch hier an die Digitalisierung, wenn man so mag, ankoppeln kann. Es sind sozusagen die Möglichkeiten da, aber eben auch Notwendigkeiten, hier noch konkreter Mitbestimmung einzufordern. Genau wie du es gesagt hast, wenn solche Techniken eingeführt werden, ne, oder KIs eingeführt werden und so weiter. Das wäre so der eröffnende Beitrag mit der arbeitsrechtlichen Betriebsdimension. Dann Niklas Rakowski unter dem Titel Digital mediatisierte Kollektivität und die physische Prägung der Versammlungsfreiheit nimmt eine eher verfassungsrechtliche Dimension ein und stellt sich der Frage, ob denn der grundrechtlich verbriefte Schutz auf Versammlungsfreiheit gilt, wenn denn da keine physisch präsenten Körper sich miteinander versammeln. Also ob man sich denn im Digitalen versammeln darf, um gleichzeitig aber auch den grundrechtlichen Schutz auf Versammlungsfreiheit einzufordern. Und das ist gar nicht, das war mir neu, gar nicht so selbstverständlich juristisch und gar nicht so umstritten. Es gibt eine sehr, sehr starke, so habe ich das gelernt aus dem Artikel, juristische Debatte darüber, die das nicht so sieht, die viele Gründe anführt, warum sozusagen man im Digitalen, wenn man sich dann versammelt, wenn man digital streikt, digitale Kundgebungen, Arbeitsniederlegungen jeder Art vornimmt, nicht unbedingt auf sein grundrechtlich verbrieftes Recht pochen kann. Und diese Argumente schreitet Rakowski ab, schreitet Niklas ab und widerlegt sie in gewisser Art und Weise, um dann am Schluss zu sagen, dass sozusagen auch hier der grundrechtliche Schutz gilt, auch im Digitalen, unter bestimmten Voraussetzungen, wenn man denn die Funktionen sozusagen des Austausches, der Kommunikation, der gegenseitigen Wahrnehmung, also bestimmte juristisch festgezurrte, wenn man so möchte, Mindestbedingungen für diesen grundrechtlichen Schutz technisch einhält und die auf dem Schirm hat für die Organisierung, ne, von digitalen Protestformen, welcher Art. Die gilt es sozusagen zu berücksichtigen. Das sind, ich glaube, zwei Minimalkriterien, die man aber im Hinterkopf haben sollte, weil ja auch das Recht, einen Fall kurz eben erwähnt, ne, ein beliebter Kampfplatz oder ein beliebtes Instrument ist, Arbeitgeber seitens sozusagen solche Protestbewegungen ja zu torpedieren und zu verunmöglichen. Dann die zwei Praxisbeispiele, über die wir es gerade schon hatten, genau. Und dann hinten raus einmal konkrete Technik, einer ganz konkreten Technik, nämlich der Predictive Risk Intelligence, ein Beispiel aus der Deutschen Post von Tim Laumann, der sozusagen diese Technik selber als Gegenstand der Kämpfe und zwar als Grund für Widerstand gegen diese Techniken in den Blick genommen hat, um nämlich zu zeigen, dass es hier nicht nur immer um, ich mach's mal kurz, das Argument, das ist natürlich ausführlicher, aber dass es hier nicht um immer nur Effizienzgewinne geht und so, ne, dass man sozusagen bessere Post, es geht um die Deutsche Post, ne, aus dem Beispiel Deutsche Post, dass man sozusagen die idealen Routen läuft und so weiter, sondern es ist immer auch Steuerung, Disziplinierung, Kontrolle und damit Macht hinter solchen Techniken wie eben der Predictive Risk Intelligence, die, wem das nicht, mir war der Begriff auch nicht so geläufig, die sozusagen als Technik algorithmenbasiert vorhersagen soll, wo in welchen Betrieben vermutlich demnächst gestreikt wird, um dann entsprechend frühzeitig als Frühwarnsystem Arbeitgeber seitens darauf reagieren zu können. Eigentlich geht es sozusagen um die Optimierung von Lieferketten, vordergründig und um Effizienzgewinn und so weiter, aber dahinter steckt sozusagen für Tim das Interesse, eben frühzeitig Arbeitskämpfe zu erkennen, um sie zu verunmöglichen. Und deswegen sozusagen sei Technik nicht als Quasi-Subjekt oder Digitalisierung auch nicht zu abstrakt zu verstehen, sondern als Instrument, als Herrschaftsinstrument, als Machtmittel im Kampf, den die Arbeitgeberseite auch einsetzt und als solches zu diskutieren und zu bekämpfen. Und zum Schluss haben wir einen Artikel von Paolo Gerbaudo, der sich viel mit der Digitalisierung und vor allem der Frage nach digitalen Parteien oder digitalisierten Parteien befasst hat und aber für uns sozusagen mal seine Gedanken, seine Überzeugungen und Erkenntnisse aus seiner Forschung auf die Gewerkschaften übertragen hat. Die Frage, ob und wie angesichts der Schwäche von Gewerkschaften und der Krise der Repräsentation, angesichts der neoliberalen Hegemonie, hier die Gewerkschaften im Rahmen der Digitalisierung überhaupt eine Möglichkeit haben, noch Einfluss, also ihre traditionellen Rolle zukünftig gerecht zu werden. Und der dann dafür plädiert zu sagen, dass es diese Fenster gibt, dass es Möglichkeiten gibt, es ist nicht alles ganz so düster, wie man es gerne zeichnet in den aktuellen Krisendiskursen, wendet aber so auf einen Punkt zusammengefasst, die Gewerkschaften bereit sind, den Umgang mit den sozialen Medien den Umgang mit der Digitalisierung von den neuen sozialen Bewegungen zu lernen, wenn Sie da sozusagen beweglicher werden und sich angucken, wie es den neuen sozialen Bewegungen gelingt, die Digitalisierung für sich zu nutzen, dann sozusagen hätten die Gewerkschaften die Möglichkeit, auch hier weiterhin die ihnen zukommende wichtige Rolle zu spielen. Vielleicht an der Stelle noch zwei Sätze zu unseren Erkenntnissen, also meinen zumindest, aber ich glaube, Falko, wir teilen die, wir haben ja schon drüber gesprochen, mit Blick auf die Digitalisierung wirklich jetzt, also was konkret da als Learning mitzunehmen war für uns. Und einmal eben, das hast du eben erwähnt, Falko, schon Digitalisierung als einmal Kommunikation und zur Organisation verstanden werden kann. Also die Rider, die sich eben sehr schnell digital organisieren, die miteinander kommunizieren, fernab der Überwachung seitens der Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen. Und dann aber auch der Möglichkeit, über Social Media nicht nur zu organisieren und zu mobilisieren, sondern auch in gewisser Art und Weise Identitäten zu konstruieren und damit vielleicht zu werben oder ein Angebot zu machen. Ein Angebot zu machen für eine bestimmte Art von einer Identität als Arbeitnehmender, Arbeiter, Arbeiterin im digitalisierten Kapitalismus, die nicht nur auf der Ebene Lifestyle funktioniert, sondern auch politisch ist, politisiert werden kann, die sozusagen die Attraktivität eines selbstbestimmten autonomen Individuums in der gegenwärtigen Kreativwirtschaft verbindet mit politischen Kämpfen und die das sozusagen als ein kohärentes, sinnhaftes Bild in die Öffentlichkeit hinausträgt, transportiert, ja, und damit ein Angebot macht. So habe ich das ein bisschen herauslesen können. Das ist sozusagen die zweite Dimension, wie Digitalisierung genutzt werden kann. Und dann drittens natürlich die Techniken selber oder das Rechtssystem dazu benutzen, diese Technik selber dann nochmal für die konkreten Kundgebungen im Digitalen zu benutzen. Aber das sind so die drei Aspekte, die bei mir hängen geblieben sind aus dieser Sammlung, die wir da zusammenstellen durften.
Ein Punkt, der mir eben wieder sofort ins Gedächtnis gesprungen ist, damit Peter sein eigenes Buch nicht zitieren muss, was ich tatsächlich etwas finde, was man immer und immer wiederholen kann, wenn es um das Schlagwort Digitalisierung geht, ist: Digitalisierung tut gar nichts. Digitalisierung ist ein Scheinsubjekt. Wir tun immer so, als würde die Digitalisierung als geistiges Wesen durch die Lande schweben und irgendetwas tun. Aber sie ist am Ende eben ein Instrument, das eben auch von Menschen und Organisationen mit Interessen dann eben auch genutzt wird. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die vor allem im öffentlichen Diskurs, also vor allem im wirklich öffentlichen Diskurs jenseits von Fachöffentlichkeiten fast nie vorkommt. Und deswegen finde ich das immer so unglaublich zentral, das zu betonen.
Also, wenn man bei diesem Punkt nicht nur von Dietmar Dahr zustimmend zitiert wird, sondern sogar von André Fricke, dann muss ja Peter da was gefunden haben. Aber ich glaube, an dem Punkt sind wir uns, glaube ich, sehr einig. Also ich war immer frustriert von den Veröffentlichungen, immer so um eine Jahrzehntswende herum, dass jetzt was anderes, was Revolutionäres kommt. Ganz, ganz oben, Alvin Toffler, Third Wave, Anfang der 80er Jahre, schreibt er zusammen, dass Kultur komplett verändert wird, dass die Revolution in den Lebensverhältnissen, in der Arbeit kommt, wie Familien sich zusammensetzen, schwul ist okay, digital ist okay und die komplette Welt wird anders sein. Und heutzutage würden wir es ja zwischen 1975 und 1985 keinen großen Unterschied mehr sehen in der Rückschau, es sei denn, wir sind sehr, sehr gute Wirtschaftshistoriker. Digitalisierung bezweifle ich das große D. Ich gehe davon aus, dass es ein Bündel ist von Dingen, die wir wahrnehmen können. Es sind Phänomene, es sind vielleicht Symptome, wo auf Basis einer Halbleiterrevolution, auf Basis von Kommunikationsmethoden und Arbeitsmethoden, die sich aus Funktechnik und so weiter und so fort ergeben, aus Visualisierung von Daten ergeben, jetzt einiges verändert in der Welt. Aber es bleibt bei den Grundwidersprüchen in diesem System. Es bleibt dabei, dass Politik auf Institutionen basiert und auf der Versammlung basiert und sich jetzt nicht eine posthumane andere Form von Zivilisation ausgibt, nur weil es jetzt eine technische Veränderung gibt.
Und genau, ja, und ich würde zustimmen, ganz kurz noch einen Satz vielleicht, danke. Gleichzeitig,
ja, wir müssen zum Schluss kommen, nämlich.
Gleichzeitig, also genau, das stimmt. Also genau, es ist für uns als Zugriff erstmal ein Begriff, der bündelt bestimmte Phänomene und problematisiert sie gleichzeitig. Genau, es ist kein Subjekt und wird aber als solches adressiert. Und es ist sozusagen die Möglichkeit, über diesen signifikanten Digitalisierung auch eine gewisse TINA-Politik, also there is no alternative, wir müssen uns gewissen Prozessen und Logiken beugen. Insofern ist er eben hochpolitisch, der Begriff. Immer. Würde ich auch sagen. Ich glaube, es gibt ihn überall. Ich glaube, er ist sehr, sehr mächtig und er dient sozusagen auch der Legitimierung von eben apolitischen oder entpolitisierenden Logiken und Strategien. Und als solches muss man ihn eben erkennen und auch bekämpfen. Genau.
Ich denke, damit werden wir uns auch auf gewerkschaftlicher Seite noch länger beschäftigen müssen und auch vielleicht ein Stück weit auch intensiver beschäftigen müssen. Wir müssen jetzt tatsächlich so langsam zum Schluss kommen. Ich möchte Falco und Martin auf jeden Fall herzlich danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir verlinken euer Buch natürlich dann in den Shownotes, wer da tatsächlich dann mal reinschauen möchte. Ich glaube, da sind einfach in der Übersicht, die ihr gegeben habt, viele interessante Sachen mit dabei. Und
Open Access und Creative Commons.
Genau, insofern, ihr müsst da auch nichts kaufen, insofern war das hier kein Verkaufsgespräch und ganz im Sinne der Digitalisierung und was Zugänglichkeit angeht und sowas.
Arbeitswelt Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion Peter Schad und André Fricke.